SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nabila Tassi, hallo.
Professor Arndt Ziesche ist bei uns Markenexperte, lehrt und forscht als Markensoziologe dazu, warum bestimmte Marken es immer wieder schaffen, uns auch langfristig an sich zu binden, ohne dass wir eigentlich die Qualität oder irgendwas dergleichen immer wieder mal hinterfragen. Also wir sprechen heute über starke Marken, über Fails, wie zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg viele sind. Herr Ziesche, haben Sie bemerkt, ne?
Ich habe mich intensiv mit Fails aus Baden-Württemberg, toller Einstieg für eine Sendung aus Baden-Württemberg. Aber es ist einfach so, es gibt viele Markenfails, die einfach in Baden-Württemberg produziert wurden, aus meiner Perspektive.
Sie dürfen heute sich im Land der Spitzentemperaturen aufhalten. Heißer als hier in Stuttgart wird es wahrscheinlich fast nirgends in Deutschland sein. Sie sind Markensoziologe und wenn Sie selbst eine Marke wären, dann hätten Sie schon mal ein Problem. Sie schreiben sich nämlich, also Sie sprechen sich, Ziesche schreiben sich aber Z-S-C-H-I-E-S-C-H-E. Wie häufig haben Leute ein Problem, ihren Namen auszusprechen?
Sie wären der Erste und Einzige, der auf Anhieb das richtig machen würde. Also ich habe das meinen Eltern auch zum Vorwurf gemacht. Das hätten sie mir ein bisschen besser in die Wiege legen können. Aber so habe ich zumindest immer einen Erklärer. Also man sagt einfach nur Ziesche. Karriereknick ist schon im Namen eingebaut. Aber ja.
Genau. Also das erste CH kann man getrost
wegsparen. Das erste SCH können Sie sowas von wegsparen.
Man hat es schon gehört, Sie sind Markensoziologe und was man auch hört, Sie leben hoch oben im Norden, Sie beraten Marken, werden in der Öffentlichkeit immer dann herangezogen, wenn wir verstehen wollen, warum unsere Bindung zu Marken so stark ist oder warum Marken eigentlich so sind, wie sie sind. Und im Wort Markensoziologe, da steckt ja auch das Wort Soziologe. Und so haben Sie auch angefangen, ne?
Genau. Also ich hatte das große Glück, bei einem Herrn, Professor Alexander Deichsel an der Universität Hamburg, Markensoziologie studieren zu können. Dieser Mensch war der Erste, der sich eben damit beschäftigt hat, was vollkommen verrückt ist aus heutiger Sicht, eine Marke als ein soziales Phänomen zu betrachten. Denn Marken sind in allererster Linie soziale Phänomene, die natürlich betriebswirtschaftliche Auswirkungen haben müssen. Aber in erster Linie sind sie soziale Phänomene und die Soziologie beschäftigt sich damit, soziale Phänomene zu analysieren. Und wenn ich auf Ihren Eingangssatz Sie beraten Marken und soziale Anziehungskraft. Meistens kommen unsere Kunden ja erst zu uns. Niemand kümmert sich um Marke, solange es gut läuft. In dem Moment, wo es ein Problem gibt, wo die Anziehungskraft anscheinend ins Stottern kommt, das ist dann der Moment, wo man sich fragt, oh, jetzt sollten wir uns vielleicht doch mal mit der Marke beschäftigen.
Haben Sie mal so ein Beispiel?
Naja, ich nehme mal lieber große Beispiele. Wir sehen, dass im Moment, hatten wir auch eben ein bisschen drüber gesprochen, dass viele große deutsche Marken verunsichert sind. Also wenn ich jetzt mal einmal das plakativste Beispiel nehmen darf, dann ist sowas wie die Deutsche Bahn, die sich über Pünktlichkeit definiert hat. Und das jetzt eindeutig nicht mehr ist, wie wir alle, jeder Mensch, der einmal am Bahnsteig in Deutschland gestanden hat oder mehrfach am Bahnsteig in Deutschland gestanden hat, merkt, dass es bei dieser Marke in allen Bereichen knirscht. Das ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber es macht sehr deutlich, dass ich zwar lustige Werbespots mit Anke Engelke machen kann, aber am Ende des Tages, und da sind wir eigentlich im Kern von Markenführung, entscheidet einzig und allein die Leistung. Und wenn ich am Bahnsteig stehe und meine Bahn kommt nicht, dann ist für mich als Kunde, als Kundschaft einfach klar, und das passiert nicht nur einmal, sondern es passiert mehrfach, bei dieser Marke ist etwas im Argen. Und die Bahn ist insofern wieder ein schlechtes Beispiel, weil ich kann nicht aussteigen, wenn ich in Deutschland unterwegs bin. Aber sie macht eben sehr, sehr deutlich, am Ende des Tages, und das ist gerade auch, ich beschäftige mich nun intensiv mit Marketing. Und Marketing verbinden Menschen, sogar Menschen, die im Marketing arbeiten, immer mit Lifestyle und mit coolen Sachen und so weiter. Aber am Ende des Tages, das kann man nicht häufig genug sagen, entscheidet einzig und allein die Leistung und nicht wunderhübsche Menschen, Frauen immer barfuß, Männer mit 3-Tage-Bart, die dann in einen See springen und für Freiheit und Freizeit stehen sollen. Am Ende entscheidet leider die Leistung.
Wie baue ich eine Marke auf? Was steckt hinter unserer Bindung zu Marken? Wir hatten es ja gerade von der Deutschen Bahn und da ist mir so spontan eingefallen, weil Sie so sagten, die Bahn hatte mal das Image, pünktlich zu sein. Ich persönlich, und ich bin jetzt auch nicht der Allerjüngste, kann mich an dieses Markenimage nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, wann es diesen Markenkern auch so öffentlich, vielleicht auch als Werbung, als Claim, wie man so neudeutsch sagt, jemals gegeben haben soll. Ist das die Totalkatastrophe für eine Marke?
Das ist die Totalkatastrophe für eine Marke. Also ich bin ja nun auch schon fast 25 und ich erinnere mich auch nicht mehr daran. Da muss man schon in den Archiven wühlen. Da wurde vielleicht sogar mal damit Werbung gemacht. Es gibt ja Werbungen, die wurden jetzt auch angesichts der neuen Markenkatastrophen immer wieder dann hochgeholt. Die Bahn kommt, es schneit, es stürmt, die Bahn kommt und ähnliches. Also wenn ich mit einer Marke dann auch erstmal, jetzt übertrieben gesagt, in der Schütte liege und es vielleicht sogar schon zu einem Volkssport geworden ist, über die Bahn zu lästern, dann habe ich für meine Marke so ziemlich den Super-GAU erreicht. Ja.
Gehen wir doch den Weg mal weiter. Also angenommen, die Bahn, das wissen wir nun, weil das schon durch Studien belegt ist und durch den gesunden Menschenverstand, die wird nicht ab morgen pünktlich kommen. Aber machen wir mal folgendes Gedankenspiel. Die Bahn kommt ab morgen pünktlich. Wie lange dauert es, bis dieses "wir machen uns drüber lustig, Unpünktlichkeitsimage" wieder weg ist?
Also das wird dann schon einige Jahre dauern. Und ich rede jetzt hier von 5 bis 10 Jahren. Irgendwann aus meiner Erfahrung, das kann ich jetzt natürlich nicht wissenschaftlich sagen, kippt es dann wieder. Und auf einmal dreht sich das Ganze und man ist dann wieder wahnsinnig stolz auf die Deutsche Bahn, auf die Deutsche Lufthansa, auf alles, auf alle diese Unternehmen, die sich über Pünktlichkeit definieren. Aber es gibt den schönen Satz, nur aus Konsequenz entsteht Prägnanz. Ich muss es dann wirklich über Jahre, Jahrzehnte idealerweise durchziehen. Denn Marken sind nur in Anführungszeichen positive Vorurteile über eine Leistung. Und genauso wie bei negativen Vorurteilen geht es darum, dass ich etwas vertiefen muss. Und das schaffe ich in Bezug auf positive Vorurteile nur, wenn ich wirklich immer einmal, Olli Kahn hat mal gesagt, einmal Deutscher Meister werden interessiert mich nicht. Ich will 20 Mal Deutscher Meister werden. Und das ist sozusagen Markenführung par excellence.
Ja gut, Olli Kahn hat es ja jenseits von, weil ich könnte jetzt nicht aufzählen, wie oft er Deutscher Meister war, aber er hat die Marke der Titan für sich bis heute konservieren können. Also auch der Neue wird jetzt nicht der neue Titan genannt oder so, sondern Titan ist immer Oliver Kahn.
Na, das ist ja das, was ich persönlich so faszinierend an Marken finde. Jede Marke ist einzigartig. Mhm. Ja, also sagen wir mal, wenn es wirklich Automarken nur gäbe, um von A nach B zu kommen, dann bräuchte es 2, 3 Marken. Eine, die ein bisschen teurer ist, eine, die ein bisschen sportlicher ist, eine, die ein bisschen günstiger ist und so weiter. Und dann hätten wir das. Aber selbst bevor die Explosion der chinesischen Marken auf unseren Markt kam, gab es ja etliche Marken und jede interpretiert sie auf ihre einzigartige Art und Weise. Als Citroën noch ein tolles Auto war, da hatten die mal einen Claim, nichts bewegt sie wie ein Citroën. Und das ist sozusagen genau das, was jede Marke der Welt für sich in Anspruch nehmen sollte. Sie interpretiert die Welt von ihrem Standpunkt auf ihre einzigartige Art und Weise.
Gehen wir nochmal kurz auf die Bahn zurück. Müsste die sich mit
Wie
ihrer...
Ärgerlich.
Ja, das lässt sich so gut heranziehen jetzt als Beispiel. Wenn jetzt die Bahn, sag ich mal, wieder ein solides, pünktliches Image bekommen sollte, weil wir uns ja wirklich seit Jahren, das hat ja angefangen mit Thank you with traveling for traveling with Deutsche Bahn angefangen, da war es noch lustig und jetzt ist die Unpünktlichkeit dazugekommen. Müssten die sich dann auch solider, sag ich mal, seriöser wieder aufstellen, was ihre Image-Kampagnen auch angeht?
Ja, natürlich. Also wir haben eine fehlgeleitete Vorstellung davon, dass Marken unterhalten sollen, Marken teilweise lustig sein sollen. Nein, das ist vollkommen falsch. Es geht in Bezug auf eine Marke, es gibt auch Marken, bei denen gehört es dazu, Axe, Deos oder sonst wie, dass sie auch lustig sind. Aber prinzipiell gesehen soll eine Marke eine bestimmte Art und Leistung erbringen. Und vielleicht möchte ich von der Deutschen Bahn oder von meiner Bank überhaupt nicht, dass sie lustig ist. Also wenn meine Versicherung anfangen würde, lustig zu werden, weiß ich nicht, ob das mein Vertrauen in diese Versicherung steigern würde. Und das ist es, worum es am Ende des Tages geht. Es geht um das Vertrauen in einen bestimmten Namen, das sich aufgebaut hat. Und wofür dieser Name steht, dafür muss er sich jeden Tag wieder neu einsetzen.
Eine Marke ist ein positives Vorurteil. Das Zitat haben wir gerade gehört von Markensoziologe Arndt Ziesche. Der ist heute bei uns in SWR1 Leute. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Baden-Württemberg, da sind wir doch super aufgestellt. Wir haben viele tolle Marken. Unter anderem sind wir ja auch The Land. Und dann kommen Sie, Herr Ziesche, und erzählen mir, Sie haben auf dem Schlossplatz gesessen in Stuttgart und ganz andere Gedanken gehabt.
Naja, also wie gesagt, ich traue mich jetzt was, ich sitze beim SWR und ich habe gedacht, dass so die größten Katastrophen, die ich beim Marken beobachten durfte, dass sie alle rund um den Schlossplatz stattgefunden haben. Da wäre die Mercedes-Luxus-Strategie, da saß ich wirklich vom Fernseher und dachte, jetzt schlägt's 13 nach all den Geschichten, die seit den 80er Jahren sind, weil Mercedes alles Mögliche ist, aber niemals Luxus. Wenn man die ganze Geschichte anguckt, wenn ich das kurz sagen darf, ist Mercedes immer darauf aufgebaut gewesen, dass man solide Autos made in Germany fährt. Luxus ist dadurch definiert, dass es unvernünftig ist. Ein Lamborghini. Wenn ich mir einen Lamborghini kaufe, bin ich unvernünftig. Ein Rolls-Royce, das ist unvernünftig. Und ein entscheidender wirtschaftlicher Neudeutsch-Asset der Marke Mercedes-Benz war immer die Solidität. Deswegen kann ein CEO einer großen Firma privat einen Lamborghini in der Garage haben. Aber wenn er zur Vorstandssitzung fährt, kommt er im dunklen Mercedes. Von den Taxifahrern mal ganz zu schweigen, die ich damit vollkommen aus meiner Marke werfe. Und dieses entscheidende Asset, ein Mercedes, ist niemals Luxus, jedenfalls aus Sicht von Mercedes. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Für Menschen, die sich einen Mercedes kaufen vom Casino in Monte Carlo, Monaco, da fahren Mercedese. Das war nie ein Problem für die Marke. Also, aber ich das über Bord zu werfen, ist vollkommen verrückt.
Ich verstehe Sie da nicht falsch, Herr Ziesche. Ich bin ja als bekennender Fan von Oldtimern der Meinung gewesen, dass die Änderung hin von diesem Claim in Rufweite hinter der Mode. Wir bauen unsere Modelle lang und wir entwickeln sie zu Ende, sodass sie ausgereift sind. Wir entwickeln auch während der Bauzeit unsere Modelle weiter. Wir machen Modellpflege, wir lassen das lange drin. Das ist unglaublich solide und zuverlässig. Das hat ja so Ende der 90er Jahre endete das mit der Übernahme von Daimler Chrysler und da ging auch das Image flöten. Plötzlich kam der Rost, dann kam die Qualität und dann kam dieser Markenwechsel, Imagewechsel weg vom Biederen hin zu sowas jugendlich Lifestyligem und da bin ich dann schon ausgestiegen. Insofern, mein Verständnis haben Sie.
Ja, die starke Marke ist immer Sender einer Botschaft und das Verrückte, was wir bei vielen großen Konzernen, die ja viel Geld für Marktforschung und so weiter erleben, ist, dass sie zur Marke geworden sind, weil sie Sender einer Botschaft sind. Dann machen sie ganz, ganz viel Marktforschung und auf einmal sehen sie, oh, wir müssen mehr Lifestyle sein. Oh, wir müssen mehr jüngere Menschen haben. Oh, wir müssen mehr das und das machen. Und dann zerfasert das, was die Marke einst ausgemacht hat. Ganz wichtig, ich sitze mich hier nicht hin und sage, eine Marke darf sich nicht verändern. Im Gegenteil, eine Marke ist ein lebender Organismus, sie muss sich weiter verändern. Ein Golf von 1974 würde heute nicht mehr durch den TÜV kommen. Sie muss sich technisch, inhaltlich verändern, aber sie muss sich von innen, Marken werden immer von innen, gute Marken werden immer von innen nach außen geführt. Man guckt sich an, wie sieht die Zeit im Moment aus, aber dann ist eben die Frage, wie muss ein Mercedes im Jahre 2026 aussehen, damit er alle diese Werte transportiert.
Spricht das dafür, dass man so eine gewisse Traditionalität, also etwas Traditionelles dann schon beibehalten muss in der Markenentwicklung? Weil Sie jetzt ja Dinge sagen, also man muss sich schon verändern. Das, was ich jetzt gerade angemerkt habe, ist das auch das, was Sie meinten oder meinen Sie eigentlich was anderes?
In der Markenführung redet man von dem genetischen Code einer Marke oder anders gesagt die Signalstruktur. So, und jede Marke hat bestimmte erfolgsgebende, wirtschaftlich erfolgsgebende Punkte, die sind nicht diskutierbar. Bei anderen kann man daran arbeiten. Also die Technik entwickelt sich weiter, die Kommunikation kann sich weiterentwickeln, alles, aber es muss immer erkennbar bleiben. Eine Marke muss ihre Signalstruktur immer wieder durchsetzen und das ist die entscheidende Aufgabe der Markenführung. Und wir erleben in der heutigen Zeit eine, ich möchte schon fast Besoffenheit an neuem, wir haben Marken wie Veleda, die auf einmal anfangen, Produkte für die Gen Z zu entwickeln und so weiter und so fort. Prinzipiell ist nichts dagegen einzuwenden, die Gen Z an sich zu binden als Marke, aber eben nicht, indem ich Produkte mache, die nichts mehr mit meiner Marke zu tun haben. Ich mache immer dann so eine Stunde mit meinen Studenten, da bitte ich meinen größten Bagaluten-Studenten, stell mir mal ein Outfit zusammen und dann gehe ich in Baggy Jeans mit Sonnenbrille und umgedrehtem Cap in die Vorlesung und sagt, das ist das, was einige Marken machen. Ja, sie wandeln sich um, sagen, hey Bro, hey Sis, ich bin ganz nah bei dir. Aber das wollen wir ja gar nicht von einer Marke, sondern eine Marke kaufen wir ja aus bestimmten Gründen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn Sie Ihr teuer erspartes Geld zur Bank bringen und Sie sind vielleicht Punk, vielleicht Kreativer, was auch immer, und dann sitzt auf der anderen Seite des Schalters auch ein Punk oder ein Kreativer, vielleicht ist dann Ihr Vertrauen in die Bank gar nicht mehr so groß.
Das sind Fool's Garden mit Lemon Tree. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Diese Band, Fool's Garden, wird mit diesem einen Song hauptsächlich assoziiert. Lemon Tree. Ist Lemon Tree jetzt auch eine Marke?
Der Song ist eine Marke geworden. Hier sieht man, dass sich in der Markenführung setzt sich nur durch, was angenommen wird, was gekauft wird. Und in diesem Fall ist der Song halt größer geworden als die Marke. Und deswegen wäre dann hier wahrscheinlich der Song die größere Marke als die Band.
Ja, was für die
Band. Ich musste ja eben auch nachdenken kurz, welche Band war das nochmal? Und
wo kommen die nochmal her? Haben Sie
gefragt, ne? Da habe ich jetzt was gelernt.
Entschuldigung, da habe ich sie jetzt. Okay, also eine Marke ist ein positives Vorurteil, das haben wir jetzt schon gehört. Und so ein positives Vorurteil kann ja zum Beispiel im Fall von Baden-Württemberg auch sein, wir können alles außer Hochdeutsch.
Ja.
Das war lange unsere Marke sozusagen.
Ja, und vor allen Dingen hatte man es damit geschafft, also ich möchte es ganz kurz scheren, ein Claim ist natürlich noch nicht die Marke, sondern es ist etwas, was die Marke beschreibt. Aber in dem Moment, wo ich einen Claim habe, der identitätsstiftend wirkt und der sich vor allen Dingen durchgesetzt hat, ja, auch in Schleswig-Holstein kannte jeder diesen Claim und jeder konnte ihn auch mit Baden-Württemberg verbinden. Und nennen Sie mir mal den Claim von Niedersachsen, von Berlin, von Bayern.
Ja gut, Berlin, da kann ich jetzt was sagen. Das hat natürlich Klaus Wowereit geprägt. Arm, aber sexy.
Das ist aber nicht der offizielle Claim.
Wie lautet der denn?
Aber ich, keine Ahnung. Also, ich weiß es auch nicht. Ich kenne, das ist aber genau das Problem, auf das ich hinaus will. Gerade Länder, touristische Destinationen und so weiter. Bei praktisch keinem, vielleicht noch bei Tirol, setzt sich irgendetwas durch. Und hier in Baden-Württemberg hatte ich es geschafft, dass ein Spruch kollektiv verankert ist. Und in dem Moment, wo ich so einen Wert habe, ihn dann abzuschaffen, das ist für mich eines der Kernprobleme. Natürlich mache ich damit nicht ganz Baden-Württemberg kaputt. Aber dann gibt es immer so Argumente, die Internationalisierung, damit ganz viel psychologisiert. Und diese Psychologisierung soll dafür sagen, so etwas kollektiv Erlerntes abzuschaffen. Und das ist wirklich aus meiner Sicht, man kann einen Claim auch weiterentwickeln. Also was weiß ich, jeder Firmenchef sagt immer zu mir, Herr Zische, ich möchte sowas wie Haribo macht Kinder froh. Dann sage ich, ja, dann gucken wir uns mal Ihre Claims an. Und ich hatte schon Marken, die sind 20 Jahre alt, aber hatten schon 17 Claims, weil dann haben wir für die Messe wieder einen anderen Claim gemacht. Mhm. Also in dem Moment, wo man einen Claim hat, der wirklich gemerkt wird, der identitätsstiftend wirkt etc., sollte man ihn erhalten. Und man kann ihn natürlich auch weiterentwickeln. Haribo macht Kinder froh, war ganz lange der Claim. Dann hat man gemerkt, auch Erwachsene wollen sich den Körper zersetzen und hat ihn dann erweitert und Erwachsene ebenso. Man ist in dem Muster geblieben, hat das weiterentwickelt. Dadurch ist es zu so einem bekannten Claim geworden. Mhm. Aber dieses Abschaffen, das ist ja eine große... Es reimt sich. Es ist eine große Mode geworden. Und das ist vollkommen verrückt, wenn man sich mit Marken beschäftigt. Immer, wenn etwas sich durchsetzt, es abzuschaffen.
Und dabei haben wir noch gar nicht gesprochen über meinen Lieblingssatz in dieser Werbekampagne, der hieß ja nämlich nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Mhm. Das hat eigentlich für mich noch durchschlagendere Kraft als wir können alles außer Hochdeutsch, aber beides hat sich, glaube ich, ziemlich festgesetzt. Auch über dieses virale Marketing durch Aufkleber, die man überall hinkleben konnte, in ganz Deutschland. Und dass man sich natürlich, dass man das ordentlich verballhornen konnte. Nett hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja, war SCH. Aber das ist alles schön gelaufen. Aber warum hat man dann für einen zweistelligen Millionenbetrag oder noch mehr diese neue Kampagne gemacht? Sie sagen, The Land, diese neue Kampagne, die man dem Land dann verpasst hat sozusagen, war falsch. Hätte man sich sparen können.
Natürlich, das ist wirklich Geld, das hätte man in die Infrastruktur, das hätte man in alles Mögliche. Ich sage immer, für die Gelder, das bezieht sich nicht nur auf Baden-Württemberg, die umsonst in so eine Kommunikation gesteckt werden, könnte man ganze SOS-Kinderdorf-Metropolen finanzieren. Ich kann nicht einfach bestimmen, einen neuen Claim und ihn dann einfüttern. Ja, an den Beispielen, die Sie eben genannt haben, sieht man ja, bei den Menschen setzt sich das durch, was identitätsstiftend ist. Und ich will überhaupt nicht sagen, wenn man jetzt The Land mal wirklich 40, 50 Jahre durchhält, dann kann das auch potenziell gewinnen. Ich möchte nur klar machen, dass man in dem Moment, wo man so etwas verändert, alles, was man sich vorher aufgebaut hat, was ja auch nicht ganz umsonst war, wieder in die Tonne tritt.
Aber irgendwann langweilt mich doch auch mal so, so eine Markenzuschreibung, die ich mir selber, irgendwann läuft sich das doch auch mal, wir können alles aus der Hochdeutsch tot. Also sie wollen ja wahrscheinlich nicht sagen, dass The Land eine schlechte Kampagne ist, weil die ist ja auch, hat ja ihren Zweck erfüllt, wir reden darüber. Und Alexander Sibirski aus Bad Wörishofen, der sagt, was gibt es denn an The Land auszusetzen? Das ist genial im Quadrat. Ich weiß nicht genau, warum er das findet, aber er findet es.
Das ist auch vollkommen in Ordnung, dass er das findet, aber gerade in diesem Bereich wird immer Kreativität so hoch angesetzt. Ich finde das auch kreativ. Ich finde das auch lustig. Aber es geht nicht darum, was ich oder Sie lustig finden, sondern bei Marken und bei Markenführung geht es darum, dass ich es schaffen muss, etwas kollektiv zu verankern. Und wir leben in einer Zeit, die das Kreative hochlobt, aber starke Marken sind leider antikreativ. Ja, ich glaube, die größte Leistung der Werbemacher ist, dass sie vielen Menschen suggeriert haben, dass Werbung wahnsinnig wichtig sei. Werbung kann manchmal wichtig sein für ein Produkt. Also denken Sie an den Audi, der die Sprungschanze hochfuhr und so weiter. Also es kann die Leistung eindrucksvoll darstellen. Aber insgesamt wird Werbung überschätzt. Wenn ich eine Waschmaschine kaufe und die funktioniert nicht, dann werde ich diese Waschmaschine nicht mehr kaufen. Und das ist immer angekoppelt an eine Leistung und im Tagesgeschehen wird sie wirksam.
Und ich freue mich sehr, dass ich mit Arndt Ziesche, Markensoziologe, heute Vormittag hier sitze und jetzt endlich ungestraft über mein Lieblingsthema sprechen darf. Die Waschmaschinen. Ja, es wird jetzt einige Lacher hier wahrscheinlich auch innerhalb des SWR geben. Manche Leute wissen, wovon ich spreche. Weil wir es vorhin angesprochen haben. Ja, es gibt ja so viele Marken, die setzen mit einem Image, und das hatten wir jetzt schon mehrfach besprochen, etwas, was vielleicht irgendwann gar nicht mehr der Realität entspricht, in unserem Bewusstsein aber so bleibt. Da gibt es zum Beispiel die Miele-Waschmaschine. Mhm. Solide bis ans Lebensende. Sie kaufen eine und brauchen nie wieder eine andere.
Eine Miele hält 25 Jahre. Das ist das, was ich auch so kenne. Ja, aber das ist genau, wenn ich da einsteigen darf, der Unterschied. Das Image hält noch ein paar Jahre. Aber in dem Moment, wo ich anfange zu sagen, naja, jetzt lass uns mal die etwas günstigeren Teile verarbeiten, das merkt die Kundschaft doch nicht. Das merkt die Kundschaft doch nicht. In dem Moment fängt die Korrosion der Marke an. Marke wird jeden Tag im Tagesgeschäft neu erarbeitet. Und wenn ich so ein tolles, positives Vorurteil wie die Marke Miele habe, dann ist es meine, bitte in Anführungszeichen, verdammte Aufgabe, jeden Tag an allen Stellen, und damit meine ich in der Technik, immer wieder dafür zu sorgen, dass eine Miele in allen Bestandteilen 25 Jahre hält. Mhm. Also wenn ich ganz böse sagen darf, ich bin mir sicher, ohne es wissenschaftlich sagen zu dürfen, kein VW-Ingenieur, keine VW-Ingenieurin wäre auf die Idee gekommen, ihre kreative Kopfenergie in solche kriminellen Machenschaften zu versetzen.
Aber ich verstehe es nicht, Herr Ziesche. Warum wird das so gemacht, wenn man das weiß? Also da sind wir jetzt bei SWR1-Hörerin Elfi, die zum Beispiel sagt, als Unternehmensberaterin musste ich leider über Jahrzehnte beobachten, dass Marketing nicht nur Markenkennzeichen über Bord wirft, sondern leider auch in zu vielen großen Konzernen zu viel Macht hat. Die Folge, die technischen Abteilungen haben zu wenig Gestaltungsspielraum und die Qualität der Produkte, die sinkt und sinkt und sinkt.
Genau, da würde ich ihr zu 100% recht geben. Ich sage immer zu meinen Ständen, Mercedes verkauft weiterhin so viele Autos nicht wegen der Kommunikation und der Markenführung, sondern weil die Technikmannschaft von Mercedes weiterhin tolle Autos baut. Und das, genau das, was sie sagt, beobachte ich auch immer wieder in der Praxis. Da wird Druck gemacht, da muss schnell das neue Modell raus. Das Marketing ist da manchmal auch wirklich in einer undankbaren Position, weil die kriegen von allen Seiten Druck. Mach doch jetzt mal, mach doch jetzt mal, mach doch mal jetzt mal. Die gute Markenführung sagt, nein, wir müssen langfristig gucken, wir müssen langfristig gucken. Das ist durchaus ein Friktionspunkt. Mhm. Das, was mir dabei fehlt, das fasst für mich auch die Antwort auf diese Frage zusammen, was ein bisschen, und da meine ich nicht den Mittelstand ausdrücklich, sondern die Konzerne, was da ein bisschen verloren gegangen ist, ist das wunderschöne deutsche Wort Demut. In dem Moment, wo ich, ob als Berater, als Marketingchef, als Markenführer, für eine große Marke Verantwortung trage, das ist meine Aufgabe, erstmal mich intensiv mit der gesamten Historie dieser Marke auseinanderzusetzen, bevor ich auch nur eine einzige strategische Entscheidung fälle. Denn die Menschen, die das Ganze vor mir aufgebaut haben, das waren ja keine dummen Menschen. Die haben sich auch durchaus etwas dabei gedacht und ein System erschaffen, das diese Marke erfolgreich gemacht hat. Und jetzt ist es meine Aufgabe, in Demut dieses System weiter in die neue Zeit einige Jahre zu tragen.
Frage von Markus Wensch, SWR1-Hörer aus Göppingen, der sagt, hallo Herr Ziesche, würden Sie mir recht geben, wenn ich behaupte, dass ein Unternehmen, welches sich mit Neuigkeiten überschlägt, hierbei jedoch die Sachen nicht zu Ende denkt und auch nicht drüber nachdenkt, ob es für das neue Produkt überhaupt einen Markt gibt, besser beraten wäre, bestehende Produkte besser zu machen und besser umzusetzen?
Das ist eigentlich ein Kern von Markenführung, den er da anspricht. Wenn ich es jetzt mal wieder auf das Thema Mercedes runterbrechen darf, weil es mir da so offensichtlich vorkommt, haben sich überlegt, diese ganzen Ausflüge, die Mercedes seit den 80er Jahren gemacht hat, habe ich mich sehr oft gefragt, was wäre, wenn sie diese ganzen Ausflüge, diese strategischen Verrücktheiten, Chrysler und so weiter, einfach auf ihre Kernkompetenz gesetzt hätten. Ja? Wie sieht die ultimative Limousine im Jahre 2026 aus? Dann, glaube ich, wären sie deutlich besser beraten gewesen. Und das kann man strukturell auch auf deutlich kleinere Marken übertragen. Denn nochmal, eine Marke ist ein positives Vorurteil. Das heißt, sie hat sich für eine Leistung in den Köpfen verankert. Wenn ich sage Ray-Ban, denken Sie an eine Sonnenbrille. Wenn ich sage Milka, denken Sie an eine bestimmte Schokolade. Und es ist eben die Aufgabe von Ray-Ban, nicht Polohemden herzustellen, sondern das Thema Sonnenbrille immer wieder neu zu bespielen. Volvo macht seit 1927 immer Sicherheit, immer Kernkompetenz, Sicherheit.
Hier werden übrigens mehrere Lanzen für die Firma Miele gebrochen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und die sprechen aber alle über ihre Maschinen, die jetzt schon älter als 25 Jahre sind. Da galt das ja auch noch.
Da galt das auch noch, ja. Also ich kann auch nicht sagen, dass es heute nicht mehr gilt. Ich bin kein Techniker, da möchte ich mich nicht auf diesen. Aber natürlich gibt es diesen allgemeinen Tenor, dass man Firmen allgemein verdächtigt, Bauteile etc. wieder reinzubauen, damit das Ganze schneller kaputt geht. Und ja.
Einfach aufgrund dessen, weil man Neuerungen machen will. Andererseits ist man ja auch abhängig davon, Neuerungen irgendwie zu wagen, weil man sonst ja wirklich auch nie weiter käme. Also wir hätten ja auch all diese tollen Marken nicht, wenn nicht irgendjemand sich mal getraut hätte, sie zu etablieren.
Ja, und ich, obwohl ich Sie mich ja dankenswerterweise als Markenexperte, manchmal ärgere ich mich über das Wort Marke, weil das Wort Marke impliziert für viele Menschen Kreativität, was auch immer. Marke bedeutet an sich wirklich nur, dass sich Vertrauen in einen Namen gebildet hat. Und ich muss bei jedem neuen Produkt immer wieder überlegen, ist dieses Produkt geeignet, das Vertrauen in meine Marke zu vertiefen? Denn Marken sind kein Sonderfall menschlicher Kommunikation. Es geht um, zweites deutsches Wort, Zusageverlässlichkeit. Ja. Und solange eine Miele diese Zusageverlässlichkeit einhält, wird diese Marke weiter wachsen und gedeihen. Immer im Sinne der Zeit.
Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich in unserem Bewusstsein mit einer Marke zu etablieren. Ich denke nur gerade an die Radiowerbung, die wir vorhin gehört haben. Da wird immer wieder ein bestimmtes Müsli beworben. Ich glaube, jeder Mensch weiß sofort, von welchem Müsli ich spreche, wegen dieser Werbung, die meisten Leute, aber ich würde sagen 9 von 10, sagen, geh mir weg mit dieser Werbung.
Jein. Also die große Problematik ist, das hatten wir ja auch bei The Land schon so ein bisschen gesehen, es gibt diese Begeisterung an Kreativität. Und nochmals, ich habe überhaupt nichts gegen Kreativität und kluge Gedanken. Aber sie sind bei Marken häufig an der falschen Stelle. Markenführung bedeutet Kreativität im Korridor. Das heißt zum Beispiel, bezogen auf eine Seitenbacher Müsli-Werbung, kann man natürlich mal darüber nachdenken, ob man einzelne Elemente austauscht. Aber, wie Sie schon richtig sagen, es geht nicht darum, ob es Ihnen oder mir auf die Nerven geht. Wenn ich, sobald ich Seitenbacher höre, an Müsli denke, dann hat der Gute etwas erreicht. Carglass repariert, Carglass baut auf. In dem Moment, hoffentlich kommt mir nie ein Stein auf die Scheibe, aber in dem Moment wird dieser Slogan, dieser Claim dann in irgendeiner Form für mich wirksam werden. Es geht für Marken nicht darum, unterhaltsam zu sein. Es geht für die meisten Marken, außer Bekleidungsmarken vielleicht einige, nicht darum, in Anführungszeichen sexy zu sein oder sonst etwas, sondern es geht darum, Kreativität immer wieder in einem Korridor neu, aber im Sinne der Marke zu interpretieren.
Also Nerven ist okay, wenn es den richtigen Effekt hat, aber das widerspricht ja Ihrer These, die Sie vorhin aufgestellt haben, dass Werbung egal ist oder überschätzt wird.
Die Werbung ist großenteils egal geworden, weil es so wenig Unternehmen gibt, die sich trauen, Werbung in einer Struktur durchzuhalten. Der große Werbegott David Ogilvy hat mal gesagt, die größte Leistung von Marlboro war es, dass sie den Cowboy so lange durchgehalten haben. Und das ist das, was ich allen Menschen, die sich mit Marken und mit Werbung nur sagen kann. In der heutigen Zeit mit Social Media und so weiter ist es umso entscheidender, ob ich auf TikTok bin oder Fernsehwerbung, mache, eine Struktur zu haben, um wiedererkannt zu werden. Das Ganze ist ja an sich heutzutage noch viel brennender und relevanter als zu einer Zeit, wo es 3 Fernsehkanäle gab.
Ja, deswegen wird der Affe Charlie bei Trigema auch jenseits von Wolfgang Grupp weiter aktiviert bleiben. Das haben wir ja schon gesehen. Und natürlich vor der Tagesschau muss er laufen.
Vor der Tagesschau, und dann wussten sie sicher, sie haben so und so viele Millionen Deutsche, die das Ganze gesehen haben. Aber warum halten sich denn so viele Claims? Denn wer sich Allianz versichert, ich vermute, selbst heute werden noch viele ihr guter Stern auf allen Straßen kennen. Wer kennt den aktuellen Claim von Mercedes? Da müsste ich jetzt auch nachdenken.
Wir haben regste Beteiligung der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Nicht nur zum Thema Miele, sondern auch zu anderen Themen. Und Jo schreibt uns ins Studio. Und er hat recht, wenn er uns daran erinnert, dass wir eigentlich versprochen hatten, weil Sie vorhin das Beispiel Veleda und spezielle Produkte für die Gen Z angesprochen haben. Und ich hatte versprochen, mal nachzufragen, um welche Produkte es denn da geht. Und das möchte Jo jetzt gerne wissen.
Also es gibt so eine Reihe, die werden Sie im Drogeriemarkt Ihres Vertrauens kaum erkennen. Die sind nämlich rosa, die sind pink, die sind gelb. Die sehen halt bis auf die Tatsache, dass da irgendwo Veleda draufsteht, überhaupt nicht wie Veleda-Produkte aus. Dazu gibt's auch noch eine Serie mit schwedischen Prinzessinnen. Die sieht auch nicht nach Veleda aus, aber diese Produkte sind für Veleda gebrandet. Steht Veleda drauf. Aber sie sind eben auf die Gen Z oder das, was man glaubt, was die Gen Z toll findet, ausgerichtet. Und das große Problem, was ich damit habe, ist, und vielleicht damit nicht nur immer ich rede, ich lasse mal einen amerikanischen Markenexperten zu Wort kommen, David Aker, US-Markenpapst, der immer gesagt hat, der wohl größte Fehler der Markenführung liegt darin, dass man glaubt, Wachstum durch das Anlocken neuer Kunden zu gewinnen. Mhm. Und das hat er schon vor einigen Jahrzehnten gesagt, er wiederholt es auch weiterhin, und da bin ich halt komplett bei ihm. Ich kann Markenwachstum nicht dadurch haben, wenn ich die Gen Z zu mir ziehen will, dann kann ich das durch bestimmte Produkte etc. sicherlich schaffen, aber ich kann es nicht dadurch schaffen, dass ich versuche, alles zu kopieren, was die Gen Z vielleicht toll findet, denn damit mache ich das System Marke kaputt. Eine Marke hat Anziehungskraft entwickelt, weil sie eine bestimmte Spezifik aufgebaut hat. Heutzutage werden auch Brandingpreise an solche Menschen verliehen, die es aus meiner Sicht geschafft haben, eine Marke erfolgreich zu zerlegen. Die werden dann gefeiert für die Transition of the Brand. Und dann gibt es ganz, ganz tolle Festverleihungen und Pokale. Aus meiner Sicht, und das ist bitte wirklich der Kern des Ganzen, Marken werden immer von innen zerstört, niemals von außen. Wenn Marken durchlässiger werden, wenn Markenkundschaften nicht mehr so stark fokussiert agieren, dann hat das Management der Marke davor Fehler gemacht, die nicht sofort erkannt werden, sondern immer erst, das ist das Tragische aus meiner Sicht, langfristig wirksam werden.
Aber das interessiert mich jetzt. Also wenn ich versuche, meine Zielgruppe zu verändern in einem Produkt oder für meine Marke, egal welche das ist, dann bin ich immer erstmal schneller, die alte Zielgruppe zu verlieren, als die neue zu gewinnen. Und vielleicht gelingt es mir auch gar nicht. Also schlechte Idee.
Also wenn Sie sich Marken angucken und deren Kundschaftsstrukturen, dann sind die immer sehr, sehr konsistent bei gesunden Marken. Und in der heutigen Zeit würde ich sagen, wenn Sie eine Marke haben und die Zielgruppe Ihrer Marke ist zwischen 71 und 91 Jahren alt,
ja,
würde ich sagen, Glückwunsch. Alle medizinischen Belege deuten dahin, dass die Zielgruppe der 71- bis 91-Jährigen immer größer werden wird in den nächsten 50 Jahren. Es gibt aber immer noch den falschesten aller Sprüche, wir sterben mit unserer Kundschaft. Das Besondere, was Marken ja schaffen, sonst wären sie kein soziales Phänomen, sie werden weitervererbt. Die Elmex-Zahnpasta, die Nivea-Creme, der Golf auf der Auffahrt, was auch immer es ist.
SWR1, Leute.
SWR1, es wird, ja, genau. Also Marken werden über positive Vorurteile weitervererbt. Und vielleicht gibt es Marken, die mich als junger Mensch gar nicht so sehr interessieren. Aber dann, wenn ich älter werde, eigene Kinder habe, was auch immer, in dem Moment fangen diese Marken an, auch für mich wirksam zu werden. Und wenn ich eine Marke habe, die heißt Forever 21, wie anstrengend ist denn das? Wenn ich die Zielgruppe um die 20 habe, muss ich jeden Trend gucken. Ich muss auf alles aufspringen, was es gibt, um diese Zielgruppe bei der Stange zu halten. Wenn ich eine Kundschaft habe, die älter ist, die schon viel gefestigter ist in ihren Konsumentscheidungen, ist das das Tollste, was es geben kann für eine Marke.
Arndt Zische ist bei uns in SWR1 Leute, Markensoziologe. Und jetzt würde ich von Ihnen doch wirklich mal gerne an den Kern der Sache noch gehen, ganz zum Schluss, und mal fragen, was steckt eigentlich hinter unserer starken Bindung zu Marken und warum wir uns darüber und über deren Image so viele Gedanken oder so viel Bindung aufbauen und auch so definieren?
Also man muss klar sagen, dass die Bindung zu unserem Toilettenpapier ist meistens eine andere als zu unserem Weber-Grill oder zu unserem Auto. Also da gibt es schon Unterschiede. Ja, aber das ist das, was mich auch so an Marken fasziniert. Marken sind ja immer auch ein Teil unserer Identität. Oder wie ich immer frei nach Watzlawick sage, man kann nicht nicht Marke machen. Also in dem Moment, wo ich hier Ihnen gegenüber sitze, irgendetwas trage, hat das eine Form, trägt das eine Form der Aussage. Und Marken kommen uns im wahrsten Sinne des Wortes sehr, sehr nahe. Und ich kann mit einer Uhr, mit einer Brille, ich kann mit allem zu meinem Gegenüber in irgendeiner Form sprechen. Und zwar egal davon, ob da ein Label drauf ist oder nicht. Und wir erleben Marken in unserem Alltag häufig über die Zeit. Und in dem Moment, wo etwas über die Zeit von uns erlebt wird, und wenn es ein Joghurt ist oder die Waschmaschine etc., wird es zu einem Teil von uns selbst und es gehört dann zu mir. Das ist ja verrückt, wenn Sie mal im Zug sitzen, Sie können sich vorstellen, ich sitze immer da und habe immer beide Ohren auf und Sie sehen, wie sich Menschen darüber streiten, ob ein Samsung oder ein Apple-Handy besser ist. Der eine sagt, du zahlst doch nur für das Design, du bist ja doof. Der andere sagt, nee, und so weiter. Und beide bekommen kein Geld von Samsung oder Apple.
Aber nehmen wir das doch mal, dieses Beispiel. Wir identifizieren uns häufig mit Marken. Also wenn ich ein Apple-Handy habe oder früher ein Apple-Laptop hatte, ja, dann steht das für Kreativität. Mhm. Das steht für Anderssein, für Urbanität, für Coolness. Wie wichtig sind denn da so Gefühle wie Gemeinschaft, Zugehörigkeit, also menschliche Bedürfnisse im Grunde?
Naja, wenn Sie sehen, dass Menschen, die noch nie in einem Wald kampiert haben, vor dem Apple Store kampieren, um am nächsten Tag das neue iPhone 724 zu haben, dann sieht man schon, was das für eine soziale Anziehungskraft entwickeln hat. Denn die bekommen das ja nicht umsonst, man muss es trotzdem noch zahlen. Das ist der Punkt. Und diese Anziehungskräfte bekommen Marken, weil sie ein Teil unserer Identität geworden sind und wir uns nach Gemeinschaft sehnen. Wenn ich es jetzt mal ganz pathetisch ausdrücke, ist, wir leben ja in einer Zeit, wo Religion eine deutlich geringere Rolle für viele Menschen spielt in ihrem Alltag. Die Kirchen sind nicht jeden Sonntag voll und so weiter. Mhm. Und Marken haben da aus meiner Sicht auch gewisse Marken natürlich nur ganz klar eine gewisse Platzhalterfunktion, denn wir sehnen uns ja nach Bindung, nach Gemeinschaft. Und wenn wir diese Gemeinschaft nicht mehr auf anderen Wegen bekommen, dann sind Marken auch ein Rettungsanker. Das mag man bitte ethisch, können wir darüber diskutieren, noch und nöcher. Aber diese Überlegung, dass Marken da auch ein Anker sind für Identität. Ich bin ja heute nicht mehr der kommt rein, das ist der Sohn von oder die Tochter von. All das gibt es nicht mehr. Also können wir unsere Identität unter anderem eben durch Marken und auch unsere Zugehörigkeit. Und ob sich dann der Smart Club die Smarties trifft und dann Taumel durch die Rhön fährt. Übrigens sehr, sehr spannend. Nein,
halten Sie erstmal. Die schaffen es ja sogar in unseren Wortschatz. Das haben wir ja eingangs gesagt. Ne? Also wir sagen irgendwie zu Nuss-Nougat-Creme sagen wir Nutella, auch wenn zig Tests zeigen, dass andere Nuss-Nougat-Cremes qualitativ hochwertiger sind und vielleicht sogar besser schmecken. Nutella bleibt. Die Nuss-Nougat-Creme, das kriegen wir nicht mehr raus. Tempo bleibt das Taschentuch. Oder ich brauche noch was von DM, nicht zur, und dabei vergessen wir oft, nicht, ich gehe nicht zur Drogerie, und dabei vergessen wir ja oft, dass sowas wie DM zum Beispiel auch eine ganze Menge negative Effekte auch für uns mit sich bringt. Nämlich zum Beispiel, ich habe alle kleinen Fotoläden gekillt und wahrscheinlich noch viele andere kleinen Einzelhandel gekillt und wir haben es gar nicht gemerkt, weil uns die Beleuchtung bei DM so schön gefallen hat.
Ja. Marken sind nicht fair. Also in dem Moment, wo eine stärkere Leistung kommt und die anderen Leistungen verdrängt, und ja, das finde ich ist ein schönes Beispiel, weil diese Drogeriemärkte haben es ja tatsächlich geschafft, den kleinen Drogeriemarkt, wo ich den Besitzer noch kannte, zu verdrängen. Ich habe das Gefühl, für die jetzige Generation haben wirklich die DMs spannende Sache. In Vertrauensrankings sind die sehr, sehr hoch. Also die machen, was Markenführung anbelangt, mehr richtig als falsch. Und sind eben dann auch Bestandteil. Marken werden ja erlernt. Und auch der Gang zum DM, der Gang zum Edeka, das sind Dinge, die ich dann erlernt habe, die dann zu einer Gewohnheit werden, so wie Dinner for One am Silvesterabend. Mhm. Ja, man mag nicht mehr darauf verzichten. Und das ist das Höchste, was eine Marke erreichen kann. Nur einen Satz noch zu Tempo, weil natürlich ist es toll, wenn man es geschafft hat, so wie Tempo zu einem Gattungsbegriff zu werden für eine Marke. Aber wenn Sie jetzt zu Ihrem DM gehen und Sie sagen, ich hätte gern Tempo, dann ist das Problem für Tempo, dann bekommen Sie die Eigenmarken von DM überreicht. Also die haben an dieser Stelle nicht mehr so viel Zuschnitt. Ich sammle Flachwitze. Warum putzen sich Beamte niemals die Nase? Weil auf der Packung Tempo steht. Entschuldigung.
Das ist jetzt auch der Abschluss dieser Sendung.
Nein, nicht mit so etwas.
Ja, tut mir leid. Ich wollte eigentlich noch über Eigenmarken sprechen, weil das ist auch nochmal ganz interessant. Da weise ich jetzt in dem Zusammenhang einfach auf einen SWR-Film hin, den wir neulich gemacht haben. Den gibt es auch noch in der Mediathek. Da wird sich mit Eigenmarken beschäftigt. Auch nochmal spannend, weil die ja qualitativ oft genauso gut sind wie die etablierten, aber eben halt ohne das Branding auskommen.
Und weil sie halt teilweise, siehe zum Beispiel Balea, wo man schon darüber nachdenkt, eigene Stores zu machen, weil sie eben über ihre Leistung so einen starken Vertrauensaufbau auch in dieser Komposition mit der Drogeriemarkt darum gemacht haben. Sie haben vieles richtig gemacht, was andere Marken vielleicht vernachlässigt haben.
Alles sehr komplex, aber wahnsinnig spannend. Vielen Dank, Herr Zische, für Ihren Besuch in der Marke SWR1, Leute. War sehr interessant.
Tolle Marke hier. Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.